Servus, in dieser Folge erfährst du, warum mein Gast ein Futterband eingebaut hat, wie der Stall umgebaut ist und wie der Kuhstall bei Online-Kurs geholfen hat. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht's um einen Stallumbau mit einem Futterband und du bekommst Eindrücke vom Kuhstallbau-Online-Kurs. Mein Gast hatte die gleiche Herausforderung wie viele, vom Anbindestall zum Laufstall. Er hat da eine gute Lösung für einen Umbau gefunden. Bevor wir in die Folge starten, in das Interview noch ein ganz aktueller Hinweis. Ich lade dich zum kostenlosen Webinar am Montag, den 4.11.2024 um 19.30 Uhr ein. Da geht's um 7 sinnvolle Kuhstallbautrends 2025. Wenn dich das interessiert, auf was du in einem neuen Stall oder Umbau in 2025 achten solltest, melde dich direkt unter kuhstallbau.com/webinar an. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist vor einem Jahr in seinem umgebauten Stall eingezogen. Der Bio-Heumilchbetrieb auf 800 Meter Höhe in der Nähe von Kitzbühel in Tirol hält 30 Milchkühe mit saisonaler Abkalbung. Neben der Milchkuhhaltung sind Feriengäste fester Bestandteil vom Alltag. Der alte Stall wurde komplett entkernt und neu aufgebaut. Anstelle eines Futtertisches ist ein Futterband gekommen. Er war im Kuhstallbau-Online-Kurs dabei. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Thomas Hauser.
Servus, Gusti.
Thomas, was war deine Herausforderung, warum du den alten Stall umgebaut hast?
Meine Überlegungen waren das, dass ich gesagt habe, ich will den alten Stall nutzen, da ich sonst wieder ein Gebäude habe, das nicht wirklich genutzt wird oder beziehungsweise nur da ist, um zu vermüllen. Außerdem habe ich das Glück gehabt, dass ich rundherum Platz gehabt habe, dass ich Fläche gehabt habe zum Verbauen. Und mit der Fläche bin ich ausgekommen durch das Futterband, weil ich halt da dann gleich mal 4-5 Meter weniger Platz brauche. Und sonst relativ kompakter Bauweise. Und deshalb habe ich gesagt, ich verwende den alten Stall wieder, dass ich einfach so wenig wie möglich neuen umbauten Raum habe. Das nächste ist auch gewesen, dass das so ein Anbau war und kein Neubau, sprich von der Bewilligung her ein bisschen einfacher alles miteinander. Ich brauche nicht wieder einen Wasseranschluss, einen Stromanschluss, weil das alles schon vorhanden war. Das war dann auch noch ein bisschen ausschlaggebender Punkt damit.
Vom Grundsatz, einen Schritt vorher wart ihr euch einig, dass ein neuer Stall kommen soll oder beziehungsweise die Anbindehaltung eben weggehen soll für einen Laufstall.
Wir haben Kombinationshaltung gehabt. Bei uns ist das verpflichtend, dass man einen täglichen Auslauf macht. Ist natürlich mit dem Anbindestall relativ viel Arbeit, muss man sagen. Also, dass man gleich mal eine Stunde verrammt, hier aussieht, draußen ein bisschen lassen, mit denen da. Und der Stall war von 1986, auch mit dem Masse, das haben wir dann schon gemerkt, also teilweise gerade 1,5 Meter, 1,10 Meter in der Breite und gerade 1,75 Meter Länge mit einem Kurzstand. Also, man hat das dann schon gemerkt, dass er bei die Kühe, ja, also es ist nicht ideal gewesen. Oder halt, wo nicht mehr stand der Zeit. Und nein, es gibt halt eh gerade noch auch die Wiese, entweder ja oder nein. Auf früher oder später wird es so werden. Bei uns die Berglandmilch, sagt es mittlerweile ganz klipp und klar, auf langfristige Basis gesehen, gibt es nur noch den Laufstall in der Milchviehhaltung.
Genau, und das ist nicht nur bei dir so, sondern es ist eigentlich überall. Und von dem her sind die Betriebe, die jetzt Anbindehaltung noch haben, aufgefordert, einfach da in die Gänge zu kommen im Endeffekt. Und dann ist die Frage, ob es ein Neubau braucht oder ob es ein Neubau werden soll oder ob der alte Stall gut umgebaut werden kann.
Genau.
Mhm. Und du hast am Anfang der Planung, bist du dann in den Kuhstallbau-Online-Kurs dazugekommen? Was war für dich der Auslöser, dass du da mitgemacht hast?
Ich habe ja den Betrieb schon gekannt, weil wir ja 2016 oder 2017 mit Jungzucht einmal bei dir schon im Betrieb waren bei einem Ausflug. Ich habe ja auch mit den Nachbarn oder halt auch mit deiner Partnerfirma Dr. Knopf und Oswald schon einige Sachen gemacht, beziehungsweise schon mal einen Schlauch gehabt. Und mir hat das schon ein bisschen, oder ich wollte eigentlich bei uns bei der Landwirtschaftskammer eben den Stallbaukurs besuchen, ist aber damals, wie ich eben in der Planungsphase war, keiner oder kein Arbeitskreis zustande gekommen, weil zu wenig Leute war, da halt der nicht kurz war oder halt gerade ja davon war. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte irgendwas machen damit, dass man aber wieder auf neue Gedanken oder neue Ideen kommt. Ja, und dann habe ich das durch 5 Umwegen über Statussee und Inserate in irgendwelchen Zeitungen halt von dir gefragt und dann habe ich mich Schub mitgehabt bei dir.
Und das heißt, du wolltest einfach da schauen, dass du deinen Stall gut planst. Du hast ja aktiv gesucht im Endeffekt nach dem dann sogar.
Schon, ja, weil man da einfach anders wieder denkt oder halt einfach auch nicht nur für die Firmen abhängig ist, was die Stallbaufirmen sagen, sondern auch für ein bisschen unabhängig, von unabhängigen Berater oder einfach unabhängige Sachen, so Faustzahlen und halt auch so Sachen mit dem Schwemmkanal oder Beleuchtungssachen und so, die waren in deinem Skript dann im Endeffekt so sauber drin, dass man es eigentlich dann, wenn irgendeiner was für die Stallbaufirmen gesagt hat und an die Spanisch vorgekommen ist, wird ein bisschen hinterfragt hat und dann sind sie, hat man schon gemerkt, wenn es nicht mehr ganz hundertprozentig sicher sind, dann hat man schon gemerkt, dass sie sich nicht sicher sind. Und dann weiß man schon, was Sache ist.
Ja, da kommt immer wieder mal was ans Licht, das man sich vielleicht vorher leicht einreden lässt.
Genau, da trennt sich die Spreu von der Weiz.
Und wie haben wir da zusammengearbeitet? Kannst du das kurz beschreiben?
Ja, es hat ja die verschiedenen Themenschwerpunkte gegeben, wo es ja die Videos im Internet dazu gibt, die du schon vorbereitet hast. Und dann natürlich auch das Skript dazu von dir und dann halt noch die Online-Meetings. Und ja, zuerst habe, oder ich habe das aber so gemacht, dass ich zuerst die Videos durchgeschaut habe und mir das halt alles angeschaut habe und dann ist eh das Skript zum Ausarbeiten gewesen vor dem Treffen und dann war ich das Treffen, wo man das alles so ein bisschen besprochen hat.
Genau. Und wie war die Zusammenarbeit für dich da?
Das hat alles wunderbar passt. Man hat offen über alles reden können und das ist auch wichtig, dass man sich da nicht irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt, sondern man kann auch mal was sagen, wenn man nimmt so, oder was nicht so gut gefällt und man sagt halt dann auch, wenn es passt. Und das ist wichtig.
Genau. Du fütterst jetzt mit einem Futterband. Wie ist bei dir die Fütterung vom Grunde her aufgebaut? Ich würde jetzt ganz gern darauf eingehen, weil das schnell mal eine Alternative für einen Umbau sein kann. Wie ist bei dir die Fütterung aufgebaut?
Genau, ich habe ein Futterband, das habe ich an der ehemaligen Außenwand platziert. Sprich, ich habe eine natürliche Wand gehabt. Ich habe da nichts mehr separat bauen müssen, damit das immer das Futterband einen Anstand hat. Ich habe in der Scheune mal so eine Etage höher einen ehemaligen Haldosierer von Zubringergebläse stehen, den befüllen einmal am Tag. Da tue ich dann erst 2/3 oder halt je nachdem, was für Schnitte, das ich momentan verfüttere, mischen oder halt immer schichtweise reingeben. Und dann durch den Heiderserie mischt sich das eh automatisch zusammen und ist dann am Futterband da unten.
Also das ist eine reine Heufütterung dann eben.
Genau, reine Heufütterung. Ich habe auch im Frühling oder im Herbst manchmal ein bisschen eingrasen, aber das ist eher, sage ich mal, zu vernachlässigen, weil das ist dann nur die Ausnahme. Weil sonst, also im Frühling und im Herbst sind sie auf der Weide. Da tue ich halt nur weniger dazu füttern. Da komme ich damit an, halt sehr 2 Tage aus oder 3 Tage, je nachdem, wie viel das auf der Weide das fressen. Und im Winter ist es halt so, dass ich genau mit einem vollen Dosierer für die 30 Kilo genug habe. Das heißt, ich tue am Abend einmal den füllen. Und dann werden viermal einen Tag frisch eingefüttert. Oder früher mittags, abends bei der Milchzeit und dann um 10 nochmal beim Kontrollgang. Und also, wenn es alle in Milch sind, dann alle volle happy machen. Also, volle beim Fressen sind, dann geht sich das schön aus mit 4. Ladungen. Wenn es weniger sind, muss man da ein bisschen ein Feingefühl zeigen, weil sonst hat man zu viel Futterrest am Band. Und das Futterrest kommt dann gegenüber zu den Kalbinnen, die sind gegenüber von den Kühen aufgestellt beim Anbau. Da ist eben die Außenmauer dann aus. Und somit habe ich eigentlich dann den Weg vom Restfutter relativ kurz. Das ist 1 Meter zu den anderen Kalbinnen rüber schützen oder drüber schmeißen und dann ist es erledigt. Wobei, wenn die Qualität vom Heu und alles passt, bleibt eh fast nichts übrig. Weil sie sollten schon immer so auffressen, dass ein bisschen, oder dass vielleicht das Futterband eine Stunde oder was am Tag oder zwischen die Futterzeiten leer ist, weil sonst funktioniert es nicht, weil sonst, stehen sie halt nicht mehr auf und bewegen sie halt nicht mehr, wenn sie nicht ein bisschen am Biss haben.
Also das heißt, du lässt das Band leer werden, weil die Kühe sonst so schlecht laufen oder weil das für die Entleerung vom Futterband zu viel Aufwand bedeutet?
Die Entleerung wäre kein Problem, weil es eher Aufstau, also dieses nicht, aber das Problem ist, oder wie soll ich sagen, die kommen drauf Erträge, der Linke hat gerade nochmal an und gehen halt dann fressen, wenn sie wollen. Irgendwann und irgendwie. Und da ja das Einfüttern ein bisschen an die Melkzeiten auch gebunden ist, nicht? Ist halt das extrem lästig, wenn die keinen Hunger haben, weil sonst magst du halt dann jede Kuh am Melkstein betteln. Und so, wenn es halt eine Stunde oder was leer ist davor, dann wissen die auch, Hunger gesperrt und dann haben sie auch schon das Futterbandel und dann stehen sie automatisch für die Liegebox auf.
Weil es durch den Notstand. Du nutzt es praktisch als Beschleunigung fürs Melken sozusagen.
Genau. Das weiß jeder selber, wenn man die halberten Kühe holen muss zum Melken und die anderen kommen. Oder man muss alle holen, dann ist es halt gleich mal. Kostet halt gleich wieder 5 bis 10 Minuten bei der Möchzeit, was du länger unterwegs bist.
Wie machst du das mit der Kraftfuttergabe? Kommt da übers Futterband gar kein Kraftfutter oder ist da etwas
doch
beigemischt dann?
Also wir haben einen Transponder drin, über den gehen es 3/4 oder sage ich mal 90% von der Menge. Und zwar mal am Tag eben nach dem Melken gehe ich mit einem Eimer durch, einfach für mich persönlich als Kontrolle. Weil ich einfach, mir kommt halt vor, wenn man einmal oder zweimal am Tag Kraftfutter gibt und man sieht, wie die Kuh das frisst, dann weiß man, wie es geht. Weil wenn sie das Kraftfutter von der Lage nicht mehr gescheit frisst, dann weiß man schon, dass irgendwas im Busch ist. Ich habe keine elektronischen Hilfsmittel. Also ich verwende momentan noch nichts. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann noch was, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass ich das momentan nicht brauche. Ich habe Zwischenkörperzeit immer von 350 bis 370 Tagen. Und sonst auch mit der Gesundheit, also wüsste ich momentan noch nicht, warum ich sowas halt brauchen würde. Aber wie gesagt, ich mache halt auch die gewissen Sachen, dass ich halt einfach meine Tierkontrolle habe. Und eben, wie gesagt, das ist halt auch nicht davon, dass ich einmal am Tag oder zweimal am Tag halt über das Futterband noch eine kleine Menge Kraftfutter gibt, dass ich einfach sehe, wie die Kuh frisst.
Welches Leistungsniveau haben deine Kühe ungefähr?
Wir sind bei 7.500 Liter abgeliefert im Milch.
Mit Saisonalab. Dann.
Genau, ja.
Und wie zufrieden bist du mit dem System, so wie du das jetzt gelöst hast? Also aus arbeitswirtschaftlicher und aus Kuhsicht?
Ich bin sehr zufrieden. Also wir haben beim Doppel-4er Fischgartenmelkstatt. Möchten ist in einer Dreiviertelstunde vorbei. Mit Waschen, wenn alles klappt. Wenn jetzt halt auch ein bisschen Kälberkehr sind, dann muss einmal melken, braucht es halt ein bisschen länger, aber das weiß ich jeder. Aber wenn alles läuft in der Zeit, wo nichts mehr Außergewöhnliches ist, bis in einer Dreiviertelstunde fertig. Das heißt, wenn man zu zweit im Stall ist, sind wir nach einer Stunde, ist finito und allein geht es in 2 Stunden. Und das ist ganz leicht. Und das war ja auch das große Ziel, dass ich, wenn ich gesagt habe, es sind die Kränkelkälber weg, sprich ab Weihnachten, Jänner, wenn die letzte Kalbung ist irgendwann Anfang Dezember, die sind da meistens gerade noch mit Maststier belegt, weil ich auch die Zuchtkälber im September, Oktober möchte. Sprich, irgendwann Weihnachten sind dann die letzten Kälber weg zum Tränken. Und das habe ich immer gesagt, wenn die letzten Kälber vom Tränken fertig sind, dann sollte es so machbar sein, dass ich allein im Stall bin. Und das ist auch leicht machbar. Also ich habe letztes Jahr 2 Monate lang bin ich allein gegangen, weil meine Mutter da eben operiert worden ist. Und meine Frau hilft mir am Abend dabei, wenn der Junior dann Opa ist. Und immer der Früh bin ich allein gegangen und das war also null Problem. Und das macht dann schon Freude, weil, ja, jetzt mit 30 hier allein in 2 Stunden ganz leicht fertig bist, eher in 1 Stunde, 3/4 und das ohne großartig körperlich schweren Arbeit, das ist schon was Feines.
Und auch wenig Zwischensachen. Du hast jetzt gesagt, Mittag ist noch einmal Futterband aufladen angesagt.
Genau, also ich sage jetzt mal, so mein normaler Tagesablauf im Winter, wenn die ganze Fütterung im Stall ist, ist so, dass ich einfach in der Früh im Stall gehe, melke. Dann sind wir meistens, wie gesagt, um 6:30 schon fertig. Ist zwar relativ früh schon, aber der Milchwagen kommt bei uns um 5:45. Bisschen blöde Zeit, aber es nutzt nichts. Dann muss man fast davor melken, weil sonst danach kommst du nicht mehr oder kriegst keinen Feierabend nicht. Ja, und dann frühstücken und geht mir irgendwie normale Arbeit nachher. Meistens irgendwas zwischen 8:30, 9 oder 9:30, wenn ich halt irgendwo in der Nähe bin von der Kirche, einmal durch wegen einem Schlemmen schauen. Weil mir das schon wichtig ist, weil du halt dann einfach 1-2 Tage vor der Brunst schon sagen kannst, die werden jetzt dann irgendwann loslegen, oder wenn du siehst, einmal was, wenn eine einen Ausfluss hat oder was, dann ist halt meistens irgendwann so am Mittag halt nochmal Schieber einschalten und einfüttern. Schieber schalte ich manuell ein. Ja, werden wir jetzt heuer vielleicht im Winter mal mit einem Zeitprogramm probieren, aber ja, haben wir halt jetzt letztes Jahr gehabt. Dann im Mittag sind wir eh füttern und dann um Abend gehen wir dann wieder um halb, ja, meistens um 5 Uhr wieder raus, weil dann sind wir um 6 Uhr fertig. Und eben, Dossierer füllen da immer am Abend, das hat sich irgendwie so ausgestellt und das funktioniert gut, also.
Und diese sind erst dann schon dabei?
Ja, also wir gehen zusammen aus, meine Frau und ich, dann gehe ich an die Rema, die Scheune rauf, da den Dossierer füllen, dabei bereitet sie den Melkstand vor und dort die Kühe rübertreiben. Dann bin ich unten, fange ich melken und sie dort dann einfüttern und Liegeboxen machen und Tiefstreubereich einstreuen und halt Kälber füttern noch oder halt Kraftfutter geben und Heu geben. Und dann, wenn ich mit dem Melken fertig bin, mache ich den Melkstand fertig. Ich gehe dann nochmal beim Futterband mit dem Kraftfutter durch und dann halt nochmal bei die Kirschen oder dann besamen, je nachdem, was jetzt so meistens ist. Und dann ist eigentlich Ade.
Ja, das hört sich noch einen sehr runden Arbeitsablauf auf jeden Fall an.
Nein, es funktioniert auch. Also das geht sich schön aus. Währenddessen, dass ich beim Melken bin, werde ich gefüttert und Liegeboxen gemacht und eben den ganzen Tiefstreubereich eingestreut. Und dann bin ich meistens eh fertig mit dem Melken und dann macht sie den Milchstand und dort halt Milch kann man noch fertig machen, putzen und ich tue dabei Kraftfutter geben und dann ist eigentlich, ja.
Schön. Wie würdest du den Stall beschreiben für jemanden, der den jetzt noch nie gesehen hat? Also du hast jetzt schon den Futtertisch, ist an einer Wand oder das Futterband.
Genau.
Wie ist er ungefähr aufgebaut?
Man kann sagen, im Altgebäude habe ich einen dreireihigen Liegeboxenraufstall eingebaut, seitlich den Melkstand rausgebaut sozusagen und auf der anderen Seite ist der komplette Neubereich, sprich Kälbebereich, Jungviehbereich und Abkalbebox. Ich habe seitlich, so wie bei dir, ungefähr der Melkstand ist, habe ich ungefähr rausgebaut zum Verständnis, mit einem Pultdach und einer Feuchtentlüftung. Und da sind halt Kälberbereich, Abkalbebox und ganz hinten nochmal der Jungviehbereich. Und eben im Hüse wird mit einem Schieber die Laufgänge, die in einen Querkanal fallen, wo der Querkanal dann in die Güllegrube führt. Kälber sind auf Tiefstreu, Abkalbebox ist Tiefstreu und Jungvieh ist auf Spalten kombiniert mit Tiefstreu, so dass ja einiges eigentlich an Mist zusammenbringen und das gefällt mir sehr gut.
Und die Liegeboxen waren Tiefboxen, glaube ich.
Genau,
gell?
Tiefboxen, ja.
Genau, ich glaube, da kann man sich das ganz gut vorstellen, so zumindest vom Grundaufbau. Ja. Genau. Schön. Aha. Und du bist sehr zufrieden damit, so haben wir jetzt gehört, oder?
Wunderbar, also. Eine extreme Erleichterung.
Ja. Sind deine Fragen zu den Baudetails im Online-Kurs beantwortet worden, die du so hattest?
Wenn sie nicht beantwortet worden sind, dann hat sie es beantwortet irgendwann nach Recherchen. Aber der Großteil von meinen Fragen oder Spezialfragen waren eigentlich meistens eh schon im Skript beantwortet.
Und jeder hat mal irgendwo eine spezielle Situation, wo man einfach, wo das ausufern würde, wenn man alles macht, aber das meiste ist abgedeckt.
Genau so ist es. Und wenn man spezielle Fragen war, dann ist eh drauf eingegangen worden.
In der Bauzeit, da waren ja deine Kühe auf der Alm, so wie das jeden Sommer bei euch ist.
Genau.
Hat dein Zeitplan dann so funktioniert? Wie lange hattest du da Zeit?
Genau, also wir haben das auf zwei Bauabschnitte gemacht. Wir haben einmal im 20. Februar angefangen, da haben wir die neue Heutrocknung gemacht. Und ein Teil vom Melkstand, das war eben das, was wir links und hinten raus gemacht haben. Da war es so, da war der Zeitplan sehr gut, weil da habe ich eigentlich zwischen Mauer und Zimmer eine Woche Puffer eingehalten, eingerechnet, die haben wir gehabt und da haben wir dann einfach hinterfüllt und halt so vorbereitet für den Zimmerer. Dann der Zimmerer und war auch super da, das Einzige, was wir da ein bisschen gehabt haben, war die Lieferzeit vom Blech. Die hat sich leider ein bisschen vom Dachblech, aber das war dann schlussendlich kein Problem, weil wir die Spengler Gott sei Dank trotz mindester Witterung montiert haben. Sprich, wir waren dann genau zum ersten Schnitt am 20. Mai mit dem alles fertig. Haben dann gleich den ersten Schnitt in die neue Heutrocknung reingeholt. Und dann sind wir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr was, letzter Mai oder Anfang Juni auf die Alm gefahren. Dann haben wir 14 Tage alles abgerissen oder halt entkernt vom alten Stall. Und dann ist der Maurer gekommen. Da war es dann zwar relativ knackig, aber wir haben halt längere Tage gehabt und haben es auch wieder den Zeitplan relativ gut eingehalten. Das, was eigentlich, oder wo ich mich am meisten getäuscht habe, war die Elektrik bei mir. Das habe ich total unterschätzt, da wir eben alles neu gemacht haben. Wir haben die komplette Hauselektrik in den Technikraum verlegt, sprich, wir haben da komplett neue Zählerkosten gemacht mit Notstromversorgung, mit komplett neuer Absicherung, sprich, wir haben überall FIs vorgeschalten, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel bei der Entmistung was kaputt ist, dass trotzdem die Melkanlage und alles andere nicht funktioniert, weil das war im Alpenstall manchmal ein Problem, da ist alles auf eine FI draufgehängt. Sprich, wenn irgendwo mal, bei irgendwo was ein Problem war, ist gar nichts mehr gegangen im Stall. Und das war mir sehr wichtig, dass wir das machen, weil es halt da schon zwei, dreimal Probleme gegeben hat, während der Melkzeit, dass dann gar nichts mehr gegangen ist. Und das muss ich sagen, das habe ich ordentlich unterschätzt, weil da, ja, das hat die drei Wochen Puffer, die ich eingereichen gehabt habe, hat das alles verschlungen, kann man sagen. Also Elektrikinstallation und halt noch die ganze Montage von der Aufstellung, aber das war ja eh relativ, das geht ja dann eh gut. Aber halt die Kabel ziehen und diese ziehen und diese ziehen, und wenn man halt das nicht Elektriker machen lassen, sondern selber macht, damit das man da einfach Kosten spart, das habe ich ordentlich unterschätzt. Aber ja, zu der nächsten Baustelle warten wir es.
Und zum Schluss raus, dann waren die Kühe schon eingeschneit auf der Alm oder seid ihr noch zeitig gekommen?
Jetzt haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen mehr Wetter gehabt bei heuer. Es hat sich genauso ausgegangen. Am 8. oder 9. des September sind wir dann mit den Melkkühen rausgefahren. Also wir haben das letzte Jahr sehr etappenweise gemacht, damit wir einfach nicht so viele Kühe im neuen Stall haben, damit das immer wieder kleine Gruppen sind, die das dann dran gewöhnen können. Das hat wirklich super funktioniert und war auch unkompliziert. Man muss dazu sagen, wir haben auf der Alm schon einen Laufstall, aber halt ohne Futtertisch, also nur Liegeboxen am Melkstand. Also die Liegeboxen waren null Problem, die haben es sofort angenommen. Beim Fressgitter war es so, dass die jungen Kühe auch keine Probleme gehabt haben, die schon im Aufzuchtbetrieb waren, weil der hat auch ein Fressgitter mit Hochliegeboxen. Bei den alten Kühen war es teilweise ein bisschen zäh, weil die halt ein bisschen länger gebraucht haben, bis sie es gecheckt haben, aber war dann auch kein Problem nicht. Siehst, war eigentlich alles wirklich Gott sei Dank unkompliziert. Auch die Kraftfutterstation, das hat schnell funktioniert, dass die das gecheckt haben. Und nein, man hat das eigentlich dann sofort gemerkt bei den Kühen, oder was ich letztes Jahr schon extrem gemerkt habe und heuer noch viel mehr, wo die große Abkalbebox, weil ich habe letztes Jahr auch schon null Probleme gehabt mit der Abkalbe oder mit den Kalberkühe. Und das war halt im alten Anbindestall schon öfters, dass sie halt dann Probleme gehabt hat, dass es auch nicht wieder vierbreit geworden ist oder halt irgendwie einen Ausfluss gehabt hat, weil sie halt vielleicht irgendwas verletzt worden ist bei der Kalbung, weil halt einfach die nicht so viel Platz gehabt hat. Und das muss ich, heuer ist noch extremer, weil heuer haben wir wirklich super schöne Kalbe auch noch dazu, weil man halt einfach merkt, dass sie im Winter gar gegangen ist oder halt, dass die im Frühling, sage ich mal, 50 bis 100 Kilo mehr auf die Rippen gehabt haben bei den letzten Jahren. Also so schöne Kälber wie heuer haben wir bis jetzt seit Ideen noch nie gehabt. Und das macht es ja dann auch Freude, wenn halt dir nach drei Wochen 10 Kilo mehr kommt beim Verkauf.
Ja, auf alle Fälle. Mhm. Und von der Investition bist du da so ungefähr hingekommen, wie du das vorher dir gedacht hast?
Genau, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Also ich bin zwar aufs obere Limit hingekommen, wo ich gesetzt habe, aber es sind natürlich unter der Baustelle wieder eben, wie gesagt, die Elektrik sind da zwei, drei Sachen aufgetaucht, die hat zuerst vielleicht nicht ganz so geplant waren. Aber halt dann in dem Zuge, wo wir dabei waren, halt doch gemacht worden sind, weil es halt ein Blödsinn gewesen war, wenn wir es nicht gemacht hätten. Es waren da beim alten Stall noch eine Sache mit dem Boden, eben in der Scheune, der war eigentlich auch nicht geplant, dass es austauscht wird, ist dann auch ausgetauscht worden. Ja, jetzt bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Während der Bauphase war es mir kurz ein bisschen heavy und da hat sehr viel Nerven gekostet, aber ja, es wäre ein Blödsinn gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten.
Mhm. Und die Investition in den Online-Kurs, hat sich die gelohnt für dich jetzt im Nachhinein nach der Baustelle?
Ja, für mich auf jeden Fall, weil ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe über die Arbeitsabläufe. Dass die ganzen Abläufe rund sind und dass das einfach halt einen Sinn hat, wenn man es macht.
Und der Zeitbedarf für den Online-Kurs, wenn jetzt sich jemand überlegt, ja, habe ich da schon Zeit, dass ich mir so ausführlich Gedanken mache,
wenn man jetzt Augen... Zeit hat, muss man später in Arbeitszeit investieren, beim neuen Stall, weil der nicht so effizient ist. Nein, blöd, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall so, also ich schätze mal so schon, dass ich sicherlich 3 bis 4 Stunden in der Woche investiert habe in die Zeit, aber es war ja auch Sachen, wo man sich sonst keine Gedanken macht drüber. Eben mit den ganzen Tools oder halt mit den ganzen Videos, da sind ja doch, zum Beispiel jetzt, ich nehme nur ein Beispiel her, die Beleuchtung, nicht? Da habe ich mir davor nie Gedanken gemacht. Dann haben wir das im Kurs durchgemacht. Dann habe ich das zu meinem Elektriker gesagt, so und so brauche ich es. Ich habe gesagt, das und das möchte ich. Was kannst du da anbieten? Und dann habe ich noch für 2, 3 andere Beleuchtungsfirmen das umwerten lassen. Und dann war halt das relativ einfach, weil der günstigste, wo das so angeboten hat, wie ich ihm das vorgeschlagen oder halt, was ich ihm vorgegeben habe, hat es bekommen. Und ja, ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt, wo halt das Angebot einholen für das Licht, nichts mehr auseinandersetzen brauchen damit, weil ich schon gewusst habe, was ich brauche. Nur als Beispiel zu nennen, nicht?
Ja, ja.
Und das sind ja viele andere Sachen auch, wo man sich zuerst Gedanken machen muss, zum Beispiel, wie groß muss der Mülltank sein oder wie groß muss ich Kilogramm sehen oder das und das und nicht erst, wenn man es kauft, dann mal nachdenken von, was brauche ich eigentlich?
Und im Endeffekt waren das bei dir hauptsächlich im Winter, wo du geplant hast, richtig, oder?
Ja, wir haben davor ja schon eigentlich fast, ich weiß gar nicht mehr, wir haben damals ziemlich angefangen, oder ist das Spanien eigentlich gestanden? Boah, schon wieder so lange her. Nein, wir haben schon einen Grobplan gehabt, glaube ich, und haben halt dann das so finalisiert, wie ich es im Kopf gehabt habe. Und es waren halt dann immer mehr Details, die halt dann so gelöst worden sind durch einen Kurs.
Unterm Strich wärst du schneller gefahren oder hätte es länger gedauert, wenn du dir das alles selber zusammengesucht hättest?
Nein, das hätte ich gar nicht so ausführlich. Das hätte ich gar nicht so ausführlich gemacht, wie es im Kurs gehandelt worden ist wahrscheinlich.
Und bist jetzt aber froh, dass du da das mitgemacht hast, auch Sachen, wo du vielleicht gar nicht brauchst, einzelne.
Auf jeden Fall. Und Sachen, die man jetzt vielleicht für uns persönlich nicht so braucht, der lässt man dann ein bisschen links liegen oder macht es halt dann nicht so genau. Das ist ja, aber meistens sind ja das nicht viele Sachen. Das ist ja, bei mir war das einzige der Melkroboter, was jetzt für mich nicht so interessant war, weil das nie für mich in Frage gekommen ist. Aber ja.
So ist für andere der Melkstand weniger interessant, das ist
genau,
ganz klar.
Das ist, aber ich sage jetzt mal, der Rest, sprich die ganzen Entmistungssysteme oder die Richtzahlen für Schwemmkanäle oder sonstiges oder die Maße, die man inhalten soll, das ist eigentlich überall gleich, sage ich jetzt einmal.
Du hörst. Zum Abschluss langsam vom Interview, was würdest du zukünftigen Kuhstallbauern mit auf den Weg in die Planung geben?
Lieber ein Jahr länger mit der Planung brauchen oder verbrauchen und zum Schluss einen perfekten Plan haben und an dem Plan nichts mehr ändern während der Bauphase. Weil das ist das Schlimmste, das gibt, während des Bauens irgendwas auf den Kopf schmeißen, weil sich noch kein Mensch mehr auskennt. Und dann passieren Fehler ohne Ende.
Ja, kann ich so bestätigen. Ja, vielen Dank, Thomas, für das spannende Interview, für die Einsichten in deinen Betrieb. Ich wünsche dir alles Gute in Haus und Hof und ich freue mich, wenn wir wieder sprechen miteinander.
Wunderbar, Dankeschön.
Vielen Dank nochmal im Nachgang an Thomas Hauser und die Erinnerung zum kostenlosen Webinar am Montag, den 4.11.2024 um 19.30 Uhr. Da geht es um 7 sinnvolle Kuhstallbautrends 2025. Und wenn dich das interessiert, was du in deinem neuen Stall oder im Umbau in 2025 aufpassen solltest, melde dich direkt unter kuhstallbau.com/webinar. Der Link, den findest du auch noch im Artikel zur Folge und den Artikel zur Folge, den findest du auf kuhstallbau.com/129 für die 129. Folge. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.